Liebe Freunde, vor ein paar Monaten, da stand im Spiegel ein Artikel mit der Überschrift »Die Menschheit ist am Ende«. Der Verfasser, der Bestsellerautor Herbert Grönemeyer, Verzeihung, Herbert Gruhl, der gibt den Bewohnern des blauen Planeten keine Chance mehr. Und seiner Meinung nach, die er mit vielen wissenschaftlichen Argumenten untermauert, ist es für alles zu spät. Alle wollen alles, aber dafür fehlt es an Energie, an Rohstoffen, an Trinkwasser, an Nahrungsmitteln, an Siedlungsraum und so weiter. Und er schreibt, die menschliche Gattung ist am Ende mit ihrer Weisheit. Sie hat sich den Erdball rücksichtslos unterworfen, sie kann sich nicht zügeln und sie wird das nie können. Was uns bevorsteht, ist deshalb seiner Meinung nach die Himmelfahrt ins Nichts. Das ist der Titel seines neuesten Buches. Und der abschließende Kommentar des Spiegels lautet zu Gruhls Gruselstory: Es wird immer ungemütlicher werden. Das hat die Bibel schon immer gesagt. Sie sagt nicht nur, dass unsere Welt eines Tages krachen geht, sondern dass es vorher drunter und drüber gehen wird. Und in diesem drunter und drüber, da sind wir ja nun jetzt mittendrin. Und nur die Blinden, das heißt also die Uninformierten, die freuen sich noch auf einen gemütlichen Lebensabend unseres guten alten Planeten. Der Spiegel hat recht, es wird immer ungemütlicher werden. Und die Bibel hat erst recht, wenn sie zu diesem ungemütlichen Thema eine ganze Menge ungemütliche Aussagen macht. Nur haben die Menschen das, was die Bibel über das Weltende sagt, schon immer bespöttelt, bezweifelt oder gleich als Pessimismus abgetan. Was heißt hier Pessimismus? Also wenn die Bibel und neuerdings die Wissenschaft vom Ende der Welt redet, das ist weiter nichts als Realismus. Es gibt trotzdem keinen pessimistischeren Buchtitel als dieses Buch Himmelfahrt ins Nichts. Und wenn das größte deutsche Nachrichtenmagazin in Pessimismus macht, dann möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass die Bibel, das größte Nachrichtenmagazin der Welt, da nicht mitmacht. Dort ist nicht von einer Himmelfahrt ins Nichts die Rede, sondern von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt keinen optimistischeren Satz als diesen Satz aus der Bibel. Sicher, wer den Spiegel liest, der weiß mehr. Aber wer die Bibel liest, der sieht mehr. Der kriegt die richtige Sicht der Dinge. Die Perspektive auf Gottes neue kommende Welt, die hilft uns in den Katastrophenmeldungen und den Katastrophenzuständen dieser Welt überhaupt eine Orientierung zu finden. Leute, das Beste, was das kommt noch und was auf uns zukommt, das ist nicht eine unsichere Zukunft, sondern das ist der wiederkommende Christus. Wir gehen nicht ins Nichts, sondern wir gehen in das Reich Gottes. Jedenfalls sind wir alle dorthin eingeladen. Die Frage ist nur, ob wir alle dort eintreffen. An der Hochzeitstafel in Gottes Reich ist für jeden, der hier ist, ein Platz gedeckt. Und dort steht für jeden von euch ein Stuhl bereit. Die Frage ist bloß, bist du bereit? Und bist du sicher, dass du auch dorthin kommst? Das ist heute unser Thema. Und ich kann euch versprechen, es wird kein gemütlicher Abend werden. Ich stelle an den Anfang drei biblische Grundwahrheiten. Erstens, nicht jeder, der stirbt, kommt automatisch in das Reich Gottes, sondern jeder Mensch, der stirbt, kommt erstmal in das Gericht Gottes. Und dort wird entschieden, wo du deine Ewigkeit verbringst, bei Gott oder nicht bei Gott. Und die Entscheidung, die hängt davon ab, ob du hier auf dieser Erde in deinem Leben mit Gott gelebt hast oder nicht. Zweitens, die Gottlosen, die kommen nicht in das Reich Gottes. Also Gottlose sind Menschen, die gottlos sein wollen. Die also mit ihm nichts zu tun haben wollen, die seine Gebote nicht halten wollen. Die kommen in die Hölle und das ist das Furchtbarste, was es gibt. In der Offenbarung, da lesen wir: Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind, den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden für immer von Gott getrennt. Also wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die hier in der Bibel geschildert wird, da kann ich dich nur bitten und für dich bitten, dass du das sofort änderst. Ändere dein Leben, kehr um, bekehre dich und gib Gott die Ehre. Drittens, in das Reich Gottes, da kommen die Kinder Gottes, also die Christen. Aber nur die wahren, die ganzen. Es gibt nämlich auch falsche und halbe Christen. Und um die geht's hauptsächlich heute Abend. Bevor ich weiterrede, da möchte ich jetzt mal an euch eine Frage stellen. Und die beantwortest du für dich ganz im Stillen. Nämlich, wie du dich selber einschätzt. Also, was bist du? Bist du ein ganzer oder ein halber Christ? Ein ganzer Christ bist du ja nicht, wenn du vollkommen bist und keine Sünden mehr hast. Sondern ein ganzer Christ bist du, wenn du dich ganz und vollkommen auf die Vergebung von Jesus verlässt, mit deinen Sünden. Ein ganzer Christ bist du, wenn du Jesus ganz gehörst. Also frage ich dich jetzt, gehörst du Jesus ganz? Oder gibt es in deinem Leben noch andere Autoritäten, auf die du auch hörst oder mehr hörst? Gehorchst du noch ganz anderen? Richtest du dich noch nach ganz anderen Leuten? Findest du es übertrieben, nur dich an Jesus zu orientieren? Findest du es einseitig, wenn du nur nach der Bibel leben sollst? Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, na klar bin ich Christ, na klar lese ich die Bibel. Aber was ich da lese, zum Beispiel über Ehe oder Ehebruch oder über Wahrhaftigkeit oder über das Gericht und Verdammnis und so, also was Jesus da sagt, das kann man doch so nicht mehr sagen. Und das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Meiner Meinung nach gilt das alles so heute nicht mehr. Das ist die Sprache der halben Christen. Die glauben nur noch die Hälfte von dem, was Jesus sagt. Und die machen nur noch die Hälfte von dem, was Jesus sagt. Und die lassen nur noch die Hälfte gelten von dem, was die Bibel sagt. Solche Leute, die gibt's ganz bestimmt in jeder Versammlung. Also jetzt auch heute Abend hier. Und die Frage ist, was wird denn mit denen? Was wird Jesus mit den halben Christen machen? Und um die Frage zu beantworten, da brauchen wir uns gar keine Gedanken selber zu machen. Da brauchen wir nur die Bibel aufzuschlagen. Da hat sich Jesus ganz eindeutig dazu geäußert. Und zwar in einer sehr scharfen Ausdrucksweise. In der Offenbarung sagt er, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beidem wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Das ekelt mich und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Das heißt also, Jesus kotzen halbe Christen an. Und genauso scharf wie hier hat er sich in dem Gleichnis ausgedrückt, über das ich heute Abend reden will. Matthäus Evangelium, Kapitel 25. Dann, am Tage des Gerichts, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Aber nur 5 von ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen waren dumm und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selber. Geht doch in den Laden und kauft euch welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hatten, gingen mit ihm in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb, so sagt Jesus, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Mit diesem Gleichnis, da spielt Jesus auf die Hochzeitsbräuche seiner Zeit an. wo der Bräutigam von den Brautjungfern abgeholt wurde, und weil das am Abend passierte, da waren dazu eben Lampen nötig. Im Gleichnis bedeutet die Hochzeit das Reich Gottes. Der Bräutigam ist Jesus. Die 10 Mädchen, das sind wir alle, die Gemeinde, die Kirche. Die Lampe ist das Zeichen der Kirchenzugehörigkeit. Also bis dahin ist alles klar. Wer aber sind die Dummen und die Klugen? Und woran erkennt man die? Die haben ja alle eine Lampe. Das heißt, sie gehören alle zu Jesus. Sie machen alle ihre Lampen betriebsfertig. Das heißt, sie warten alle auf Jesus. Sie sind alle eingeschlafen. Das heißt, sie sind alle gestorben. Es geht ja um ein Gleichnis, was passiert nach dem Tod. Sie sind alle aufgestanden, als der Bräutigam kam. Das heißt, sie sind alle vom Tode auferweckt worden. Bis dahin kann man die rein äußerlich überhaupt nicht unterscheiden. Die große Scheidung, die kommt erst im Gericht. Und in diesem entscheidenden Moment fehlt denen was, nämlich das Öl, das ihre Lampen am Brennen halten kann. Das heißt, es fehlt der lebendige, der brennende Glaube. Für die ist Glaube an Jesus eine Formsache ohne Feuer. Die zahlen Kirchensteuer, aber die haben kein inneres Verhältnis zu Jesus. Das sind Leute, die kommen sich ungeheuer clever vor, weil sie für alle Fälle nicht aus der Kirche austreten, die aber auch nicht in jedem Falle für Jesus eintreten. Für die ist der Glaube eine theoretische Richtigkeit, aber keine praktische Wichtigkeit. Die machen alles in der Kirche mit, aber die machen noch alles mögliche andere mit. Das sind die Leute, die auf allen möglichen Hochzeiten tanzen. Und die werden gerade bei der Hochzeit, um die es hier geht, nicht mit dabei sein. Die kennen Jesus, die finden den womöglich klasse, aber die finden immer wieder Ausreden, um ihm nicht hundertprozentig nachfolgen zu müssen. Und solche cleveren Leute, die nennt Jesus dumm. Das hat er schon in seiner berühmten Bergpredigt so gemacht. Am Schluss der Bergpredigt hat er gesagt, klug ist, wer meine Worte hört und tut. Das haben wir ja vorhin gesungen. Und dann sagt er, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist dumm. Und dumm meint hier nicht fehlende Intelligenz, sondern meint fehlende Konsequenz. Wenn einer nicht die Konsequenzen, die Folgerung aus der Nachfolge zieht, der ist dumm, sagt Jesus. Wir würden uns natürlich nie wagen, sowas zu sagen, weil das ja intolerant klingt. Er ist ja auch intolerant. Jesus ist intolerant in diesem Punkt. Der hat keine Hemmung, Andersgläubige oder Andersdenkende als dumm zu bezeichnen. Und was er sich hier als der Sohn Gottes rausnimmt, das hat sich sein Vorfahrer, der König David, im Psalm 40 schon längst rausgenommen, wo er geschrieben hat, die Gottlosen sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Und da heißt es hier, die Dummen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Also so eine Ausdrucksweise ist ja schon schockierend genug gegenüber den Außenstehenden. Aber das Schockierende ist ja, dass Jesus sagt, es gibt die Dummen nicht nur außerhalb, die gibt es auch innerhalb der Gemeinde. Und weil unsere Geschichte zeigt, dass die Dummen nicht in das Reich Gottes kommen, da heißt das, nicht alle, die zur Kirche gehören, kommen in das Reich Gottes, sondern manche von denen kommen in die Hölle. Und um euch davor zu bewahren, deswegen sind wir heute hier in dieser Kirche zusammengekommen. Und ich sage kein Wort gegen die Kirchenzugehörigkeit. Um zur Hochzeitsgesellschaft dazuzugehören, da war die Lampe nötig, die war unbedingt nötig. Ohne Lampe lief nichts. Und um zu Jesus zu gehören, da ist die Kirchenzugehörigkeit nötig, die ist unbedingt nötig. Wenn du nicht zur Kirche gehörst, wenn du nicht zur Kirche gehst, wenn du nichts für die Kirche tust, dann bist du ganz bestimmt kein Christ. Also wenn du weiter nichts bist als ein eingetragenes Kirchenmitglied, wenn du weiter nichts vorzubringen hast als deinen Taufschein, dann denke nicht, dass du dich im Gericht ausgerechnet darauf berufen kannst. Dein Taufschein, den du mal als Entlastung anbringen wirst, der wird dich belasten. Denn als getaufter Christ hast du ja versprochen, dass dein ganzes Leben ganz Jesus gehören soll. Und der Taufschein, auf den du dich berufst, der wird für dich im Gericht zur Anklageschrift, wenn du ein halber Christ gewesen bist. Es hat mal einer gesagt, halbe Christen sind die, die denken, sie brauchten sonntags nicht zur Kirche zu gehen Und auch die, die sonntags in die Kirche gehen, aber nur mit halbem Ohr hinhören und nur halb tun, was Gott ihnen sagt. Halbe Christen sind die, die Glauben haben, aber keine Taten der Liebe tun. Und auch die, die Taten der Liebe tun, ohne Glauben zu haben. Und ein anderer hat gesagt, die Klugen gingen dem Bräutigam mit beiden Händen entgegen. Die eine Hand trug die Lampe, die andere die Ölkanne. Die Dummen dachten, eine Hand genügt. Und ich frage dich, wo ist deine andere Hand? Wem gibst du sie? Wen wimmelst du damit ab? Wonach streckst du deine andere Hand aus? Jesus will keine Halbheiten. Der will keine halben Christen. Und er hat damals mit beiden Armen am Kreuz gehangen. Der hat nicht lässig so mit einer Hand am Kreuz gehangen, sondern mit beiden Händen, mit beiden Armen. Und er hat sein ganzes Leben gegeben, nicht bloß ein bisschen. Und weil Jesus keine halben Sachen gemacht hat, da will er auch, dass du keine halben Sachen machst, sondern dass du mit ihm ganze Sachen machst. Alles andere, das ist völlig sinnlos. Und wie sinnlos ein halber Christ ist, das siehst du ja aus der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Dass die Halben am Schluss genauso in der Hölle landen, wie die ganz Gottlosen. Vor ein paar Wochen, da kamen nach so einer Abendveranstaltung zwei junge Mädchen zu mir. Die gehörten beide zur Kirche. Die waren beide getauft, beide konfirmiert. Eine war sogar die Tochter eines Predigers. Die hatten beide am Abend auf der Bühne gestanden, hatten im Chor mitgesungen. Oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Und es war alles weiter nichts als Show und frommer Selbstbetrug. Denn das, wovon sie gerade gesungen hatten, oh glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden abgewaschen hat, das hatten die ja noch gar nicht erlebt. Das stand ja erst noch vor denen als Erlebnis. Die standen dicht vor ihrer Bekehrung. Aber sie trauten sich nicht, den Schritt zu tun, weil sie ihr Leben Jesus nicht ganz ausliefern wollten. Das Gespräch, das eierte ungefähr eine Stunde hin und her. Es kam zu keiner Entscheidung. Und da habe ich gesagt, so, Schluss jetzt. Jetzt gibt es eine Hausaufgabe. Ihr geht nach Hause, setzt euch hin, nehmt ein weißes Blatt Papier, da macht ihr in der Mitte einen großen Strich. Und links schreibt ihr hin, was dafür spricht, dass ihr Christ werdet. Und rechts schreibt ihr hin, was dagegen spricht, dass er euch bekehrt. Am nächsten Abend traten die beiden wieder an, die hatten ihre Hausaufgabe erledigt. Ich sage euch, die hatten einen Zettel produziert, der war einfach traumhaft. Links stand alles drauf, was zum Leben eines Christen gehört, also vom Leben in der Gemeinde bis zum ewigen Leben in Religion eine eindeutige Eins. Und auf der rechten Seite, da stand dann solches Zeug wie Disco, Jungs, Freiheit, in der Liebe selber bestimmen und so. Und ich sage, das ist euch wichtiger als eine Ewigkeit mit Gott. Wieder das Rumgeeier, wieder keine Entscheidung. Weil sie Jesus nicht ganz gehören wollten, sondern eben bloß halb. Die dachten gar nicht dran, aus der Kirche auszutreten. Aber sie bedachten nicht, dass halbe Christen am Schluss draußen vor der Tür stehen, wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Na, möchtet ihr etwa, dass Jesus das am Ende mal zu euch sagt? Ich möchte nicht wissen, wie viele halbe Christen heute Abend hier sind. Aber ich möchte euch bitten, seid klug. Das heißt, gebt Jesus euer Leben ganz. Und bleibt ein ganzes Leben bei ihm. Dieses Dranbleiben, das ist das Öl, von dem hier die Rede ist. Das Öl in unserem Gleichnis, das deutet ja darauf hin, dass sich bei dem Leben mit Jesus dauernd irgendwas verbraucht. Es reicht nicht, einmal in die Kirche einzutreten. Und es reicht nicht, sich einmal taufen zu lassen. Und es reicht nicht, einmal bekehrt zu sein und zu sagen, so, das war's. Das war ja gerade der Fehler, den diese Mädchen gemacht haben. Die waren bekehrt, aber seit der Bekehrung war Ruhe. Da hat sich nichts mehr abgespielt. Da lief nichts mehr. Die hatten kein Öl nachgefüllt. In der Bibel, da ist Öl unter anderem Bild für den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt mal, werdet voll Heiligen Geist. Ein geisterfülltes Leben, das bedeutet nicht irgendwelches Rumgetobe mit erhobenen Händen und verdrehten Augen, sondern nüchterner Gehorsam im Alltag. Das nennt die Bibel Heiligung. Und die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das ist diesen fünf dummen Mädchen passiert. Die konnten Jesus nicht sehen. Die Tür blieb zu. Kein Einlass. Und der Grund? Kein Öl. Keine Heiligung. Kein Glaubenstraining, kein Glaubenswachstum, keine Glaubenskraft, keine Glaubenserfahrung. Was nützen dir denn deine Glaubenserfahrung, die du vor 15 Jahren bei deiner Bekehrung gehabt hast, wenn du heute keine Erfahrung mit deinem Gott machst? Wenn du erst mal leer gelaufen bist, dann nützt es dir nichts mehr, draußen rumzulaufen, wie diese dummen Mädchen. Du kannst nicht die Erfahrung anderer Menschen anzapfen. Und du kannst nicht erst anfangen, einen Glaubenskurs zu besuchen und Nachhilfeunterricht im Glauben zu nehmen, wenn es drauf ankommt. Wenn Jesus zum Gericht kommt und du hast kein Öl in der Kanne, haut er dich in die Pfanne. Die Tür wird verschlossen, du bleibst draußen stehen. Also bring das vorher in Ordnung. Und dazu hast du jetzt ja Gelegenheit. Öffne Jesus sein Leben. Lass ihn ein, bezeuge ihn, lebe mit ihm. Und lass ihn nie wieder los. Wenn du jetzt nicht auf die Stimme von Jesus hören willst, der dich in das Reich Gottes einlädt, dann wirst du die Stimme von Jesus hören müssen, wenn er dich aus dem Reich Gottes ausschließt. Ich kenne dich nicht. Das könnte dir passieren, dass er das einmal zu dir sagt. Aber heute, verstehst du, heute, da sagt er zu dir, ich kenne dich. Und ich liebe dich. Und ich rufe dich. Und ich brauche dich. Und wenn du darauf halbherzig reagierst, dann wird er zu dir sagen, ich kenne dich nicht. Und wenn das schon Leuten passieren kann, die zur Kirche gehören, dann wird es erst recht denen von euch, die nicht zur Kirche gehören, passieren. Und ich frage euch, wollt ihr denn wirklich riskieren, dass der Einzige, der euch in das Reich Gottes einlassen kann, die Türe vor euch zuhält und zu euch sagen muss, ich kenne euch nicht? Wollt ihr wirklich am Schluss vor der verschlossenen Tür stehen? Heute steht die Tür für jeden von euch offen. Bedenke bitte aber, dass das nicht immer so ist. Und dass Jesus nicht immer dort für dich zur Verfügung steht. Der Nachtportier vom Hotel, der muss immer zur Verfügung sein, um noch dem letzten Hotelgast die Türe zu öffnen. Aber Jesus muss das nicht. Und er sagt uns hier selber, dass er das auch nicht tun wird. Sondern er sagt, er wird nur die reinlassen, die ihm ganz gehört haben. Und dann bleibt die Tür zu. Wie lange noch willst du deine ganze Lebensübergabe rausschieben? Jesus zieht aus seiner Geschichte, die er hier erzählt, eine einzige Konsequenz. Ich lese es nochmal vor. Vers 13. Er sagt, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Das heißt, lebt jeden Tag so, als ob es der letzte Tag eures Lebens sein könnte. Seid an jedem Tag bereit, vor das Gericht Gottes zu treten. Jetzt kannst du ja noch umkehren. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es zu spät. Es gibt auch ein zu spät, das ist die schreckliche Essenz dieser schrecklichen Geschichte, die Jesus deshalb erzählt und die ich deshalb wieder erzähle, um dich aus deiner Halbheit aufzuschrecken. Denn so sicher, wie es ein zu spät gibt, so sicher ist, dass es jetzt, heute Abend, nicht zu spät ist. Pass auf, jetzt, so heißt der Spruch für den heutigen Sonntag, pass auf, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Du kannst jetzt zu Jesus kommen und Jesus hat versprochen, hat gesagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Also, komm zu Jesus und nimm ihn beim Wort.